Klaus, denkst du ab und zu an den Weltuntergang?
Jetzt gerade schon, sonst eher selten, glaube ich.
Also irgendwann stürzt ja die Erde in die Sonne.
Ja, das weiß ich. Das ist aber jetzt ein paar Milliarden Jahre noch hin, ne? Also wir sind da beide relativ safe, würde ich sagen.
Das stimmt. Also das wären noch ungefähr 100 Billionen Billionen Jahre. Also eine 1 mit 26 Nullen.
Sag ich ja.
Genau, sagst du ja. Ich habe allerdings wenig Hoffnung, dass dann überhaupt noch Menschen auf der Erde leben.
Ach ja, das muss man gucken. Also gut, also gerade wurde ja diese Weltuntergangsuhr nochmal neu gestellt und da ist es ja schon lange kurz vor 12, also kurz vor Weltuntergang.
It is 90 seconds to midnight.
Ja, 90 Sekunden vor Mitternacht, um genau zu sein.
Und um Mitternacht ist dann Apokalypse, dann ist alles vorbei, finito, finale.
Ja, und wir Menschen arbeiten da fleißig dran, indem wir uns mit Atomwaffen drohen, indem wir künstliche Intelligenz erschaffen, die uns dann vielleicht irgendwann auslöschen will oder auch, indem wir selbst den Planeten wärmer machen.
Yeah, der Klassiker. Aber was heißt da eigentlich Weltuntergang? Also was geht denn da wirklich genau unter?
Ja, haben wir eine Antwort drauf.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir gucken, was gerade so los ist in der Welt in Sachen Klima und Natur. Wir, das sind Sophie Stiegler. Hallo Sophie.
Hi, und Klaus Jansen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Und diese Woche, ja, da war Weltuntergang.
Also, der war noch nicht, aber es geht darum, wie wahrscheinlich diese Apokalypse halt ist.
Ja, also wie gut oder schlecht es steht, das soll ja die Weltuntergangsuhr zeigen, auf Englisch Doomsday Clock. Die hat sich das Bulletin of the Atomic Scientists ausgedacht. Das ist eine Organisation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Und die wollen damit der Menschheit den Spiegel vorhalten. Also tun wir genug, um die Apokalypse abzuwenden?
Have leaders acted with urgency? The Bulletin has been watching.
Das ist die Chefin des Bulletin, die heißt Rachel Bronson.
The Bulletin has been watching. Das klingt wirklich ein bisschen unheimlich, also wenn ich das so sage. So, wir gucken euch ganz genau auf die Finger.
Ja, ich glaube, das ist schon auch der Effekt, den die wollen. Ne? Die wollen schon aufrütteln und deswegen stellen sie auch jedes Jahr diese Uhr neu.
Aber wir wollten ja wissen, was ist denn das jetzt genau für ein Weltuntergang, von dem wir da reden? Also wie könnte sowas aussehen?
Ja, also das mit der Sonne und dass die Erde da reinfällt, das ist jedenfalls nicht gemeint. Da könnten wir ja eh nicht viel machen. Das Bulletin sagt selber, dass es um Bedrohungen für die Menschheit und den Planeten geht.
Da gibt es jetzt aber nicht so viele Dinge, die den ganzen Planeten bedrohen, oder?
Ja, nicht so viele. Aber die Uhr wurde erfunden, kurz nachdem zum ersten Mal Atombomben in einem Krieg eingesetzt wurden.
Zweiter Weltkrieg, dann Hiroshima, Nagasaki in Japan. Ja. Also wenn es um Atombomben geht, dann können die vielleicht ja wirklich die Menschheit und den Planeten auslöschen, oder?
Ja, also der Planet wäre dann schon noch da, aber die könnten alle komplexen Lebensformen auslöschen. Ja. Also es geht dann gar nicht so sehr um die radioaktive Strahlung, sondern vor allem um Rauch und Staub. Also die würden durch die Explosionen aufgewirbelt, würden dann die Sonne verdunkeln und das setzt so eine ganze Kettenreaktion in Gang. Ja. Nach diesem Atombombenschreck in den 40er Jahren kamen aber lauter neue Bedrohungen noch dazu, KI. Relativ neu. Pandemien, ziemlich aktuell und eben der Klimawandel. Und alle diese Sachen könnten die Menschheit weitgehend auslöschen und auch eine ganze Menge Tier- und Pflanzenarten mit.
Okay, aber die Erde, die wäre dann immer noch da. Aber ja, da würde auch irgendwas drauf leben. Aber wenn man es genau nimmt, müsste man dann für uns sagen, also wir müssen nicht das Klima schützen. Also Klima ist ja irgendwie immer. Also wir müssen unser Klima schützen. Also das Klima, in dem es den Menschen gut geht.
Ja, klar. Ja. Inzwischen redet die Organisation auch meistens eher von der menschlichen Zivilisation, die dann untergeht. Also End Civilization as we know it. Und wie das dann so ganz genau aussieht, das buchstabiert die Organisation nicht so aus. Aber ja, wäre halt schlimm.
Ja, kann ich mir so vorstellen wie dieses postapokalyptische Wasteland. Da gibt es ja so einige Games, ein paar Filme zu, wie man sich das so vorstellen kann. Aber wir wollten ja eigentlich einen positiven Podcast machen, soweit ich mich erinnere, also konstruktiv. Gibt es da irgendeine Good News in diesem ganzen Schlamassel, in diesem Wahnsinn?
Ja, also es ist ja seit letztem Jahr nicht schlimmer geworden, immerhin. Juhu. Also da stand der Zeiger auch schon auf 90 Sekunden vor 12 Uhr. Allerdings waren wir jetzt auch noch nie näher dran an der Apokalypse.
Ist insofern, noch nicht Good News. Nee.
Ja, noch nicht so richtig. Aber vielleicht ist das hier sowas Ähnliches wie eine gute Nachricht. Hier erklärt Ambush Sagar vom Indischen Institute of Technology, wie sie so die Fortschritte beim Klimaschutz im Bulletin einschätzen.
It is a challenge, but we are moving forward slowly and not as quickly as we would like, but still moving forward.
Okay, also so eine gemischte Bilanz beim Klimaschutz. Also es geht vorwärts, aber es ist einfach zu langsam.
Ja. Ja. In der Begründung zur Entscheidung wird auch genannt, dass 2023 das heißeste Jahr war, dass es so wenig antarktisches Meereis wie noch nie im Winter gab und dass die Emissionen eben immer weiter steigen. Also es passiert zu wenig. Und die Forschenden sehen da die Politik am Zug, das alles zu ändern. Aber sie haben auch ein paar Hinweise, was man als einzelne Person tun kann. Und zwar erstens wählen.
Wählen. Ja, gut, dieses Jahr, das 2024, ist ein großes Wahljahr bei uns in mehreren Bundesländern. Die Europawahl in den USA wird auch gewählt. Ja,
ja, in Indien, in Russland, also die Liste ist lang. Mhm. Und dazu passt auch die Empfehlung von Biowaffenexpertin Asha George.
We should not, any of us, be in a position where we're waking up one day and we're suddenly surprised. We can do this. We're educated people all throughout the world. Let's pay attention.
Ja, sie hat auch bei der Doomsday Clock mitentschieden, auf wann die gestellt wird. Und sie sagt, nicht den Kopf in den Sand stecken. Also wir sollen uns informieren. Das hat sie zu Biowaffen und Pandemien eigentlich gesagt. Aber ich finde, es passt auch ziemlich gut zum Klimawandel.
Das passt ja eigentlich immer, ne? Also sich immer gut informieren, Bescheid wissen über bestimmte Dinge. Klar, das, ja.
Und wenn wir noch speziell auf den Klimawandel gucken, dann sagt Ambush Sagar noch, also als Einzelne können wir auch mithelfen, dass in der Gesellschaft eben überall ankommt, was die Wissenschaft schon längst über den Klimawandel weiß, aber nicht alle unbedingt wahrhaben wollen.
There still is efforts to have disinformation around climate change, to even question issues that have been settled scientifically. So I think that's the first area where individuals can play a role, is to make sure that there is increasing societal consensus around the science of climate change.
Also der Klimawandel ist real, der ist von Menschen gemacht und wir können was dagegen tun, auch wenn das immer wieder anders behauptet wird. Das muss man ja mal sagen.
Ja, und kann man auch nicht oft genug sagen, anscheinend.
Autofahren, das ist sowas von normal hier bei uns in Deutschland, in ganz Europa, in vielen Teilen der Welt. Und Autos, das sind nüchtern betrachtet immer noch ganz, ganz viele kleine Kraftwerke, die Sprit verbrennen und in Summe ganz, ganz viele Treibhausgase in die Atmosphäre rauspusten.
Und daran hat sich im Grunde auch nichts geändert in den letzten Jahren. Also es gibt zwar jetzt E-Autos, aber auch nicht so viele. Und rund ein Viertel der Treibhausgase in der EU kommt aus dem Verkehrssektor und Autos haben da den größten Anteil dran.
Die EU, die hat eigentlich große Pläne, diesen Treibhausgasausstoß bei Autos immer weiter zu verringern. 2035, da sollen Neuwagen gar kein CO2 mehr ausstoßen. Das ist faktisch dann das Verbrenner aus. Aber der Europäische Rechnungshof, der sagt jetzt, wir sind überhaupt nicht auf dem Weg dahin.
Die Kontrolleure haben verglichen, was neue Autos mit Benzin- und Dieselmotor heute und früher ausstoßen. Und ein Sprecher vom Rechnungshof sagt jetzt,
trotz der hochgesteckten Ziele und all der strengen Vorgaben stoßen die meisten Autos im Alltagsbetrieb heute noch genauso viel Treibhausgase aus wie vor 12 Jahren.
Jetzt kann man natürlich sagen, klar, Verbrenner sind klimaschädlich, weiß ich. Gewollt war es in der EU aber anders. Und deshalb hat sie die CO2-Vorgaben für die Autohersteller auch immer wieder verschärft.
Ja, trotzdem ist es so, dass es bei Dieselmotoren besonders ernüchternd ist. Also trotz eines vermeintlichen technischen Fortschritts da, ist der CO2-Ausstoß der Dieselneuwagen laut Rechnungshof praktisch unverändert. Bei Benzinmotoren ging es in den vergangenen Jahren immerhin ein bisschen nach unten, so um die 5%.
Die Motoren, die sind zwar effizienter geworden, aber was man jetzt damit sparen würde, wird wieder aufgefressen dadurch, dass die Autos jetzt einfach größer gebaut werden und mit mehr PS. In den letzten 10 Jahren sind die Autos in der EU im Schnitt 10% schwerer geworden und sie haben 25% mehr Motorleistung. Also führt dazu, dass am Ende so gut wie nichts eingespart wird.
Und die Kontrolleure, die kritisieren auch, dass die Hersteller vor allem versucht haben, den CO2-Ausstoß im Labor zu verringern und nicht diesen tatsächlichen Ausstoß auf der Straße. Auf dem Papier werden die CO2-Grenzwerte also eingehalten und im Alltag sind Kraftstoffverbrauch und damit CO2-Ausstoß aber deutlich höher.
Ja, haben wir vielleicht noch als Dieselskandal so ein bisschen im Kopf. Und nachdem diese ganzen Tricksereien von den Herstellern aufgeflogen sind, da wurde es ein bisschen besser, also die Werte auf der Straße haben besser zu den Werten im Teststand gepasst. Aber auch 2021 war es noch so, dass Autos im wirklichen Leben durchschnittlich ungefähr ein Fünftel bis ein Viertel mehr CO2 ausgestoßen haben, als die Hersteller vorher gesagt haben.
Und völlig falsch eingeschätzt werden den Prüfern zufolge auch Plug-in-Hybride, also diese Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor. Die verbrauchen tatsächlich sogar 250% mehr, als sie den Herstellerangaben zufolge sollten. weil die Akkus in den Autos oft gar nicht aufgeladen werden. Also das sind viele Firmenwagen, heißt es da vom Rechnungshof. Da wird der Sprit dann oft auch von den Unternehmen bezahlt. Ja, und dann gibt es keinen finanziellen Anreiz, also ein Auto dann an eine Ladestation zu hängen. Und dann wird klassisch weiter Benzin oder Diesel getankt.
Ja, zu Hause müsste man den Strom dann im Zweifel noch selber bezahlen. Ja. Der Hoffnungsschimmer ist ja, dass Elektroautos da endlich die Wende bringen. Und die haben auch schon einen Effekt. Also E-Autos haben schon dafür gesorgt, dass die Neuwagen-CO2-Bilanz ein bisschen besser wird. Aber es sind halt noch relativ wenige E-Autos, die dazukommen. Letztes Jahr war jede 7. Neuzulassung ein reines E-Auto. Und laut dem Rechnungshofsprecher müsste die EU einfach mehr tun, um die Elektrifizierung zu pushen.
Wir müssen die Produktionskapazität für Batterien hochfahren, außerdem endlich genügend Ladestationen bauen und schließlich auch dafür sorgen, dass diese Autos für Verbraucher am Ende auch bezahlbar sind.
Ja, das ist alles nichts Neues, aber das ist alles noch nicht der Fall in der EU. Gerade im Osten und im Süden von Europa, da spielen E-Autos noch so gut wie keine Rolle. Da ist die Ladeinfrastruktur auch noch überhaupt nicht richtig an den Start gekommen.
Der Rechnungshof sagt, da muss mehr getan werden. Konkret könnte die EU-Kommission zum Beispiel die Hersteller dazu verpflichten, dass die Angaben über den Verbrauch noch mehr mit der Wirklichkeit zu tun haben. Also die Forderung ist, die CO2-Verordnung für den Verkehr muss überarbeitet werden. Und da könnte dann auch drinstehen, dass es so und so viele neue Fahrzeuge geben muss, die beim Fahren direkt keine Emissionen verursachen. Also wie viele Emissionen das am Ende dann sind, hängt ja vom getankten Strommix ab bei E-Autos und von der Herstellung.
Ja gut, aber ein Problem ist auch, dass immer mehr Autos unterwegs sind. Also aktuell sind es in der EU über 250 Millionen. Vor 10 Jahren waren es noch 14% weniger. Und ja, ich finde, das merkt man auch auf den Straßen. Also die werden halt auch immer voller.
Immerhin hat die EU-Kommission erklärt, dass sie sich die Vorschläge vom Rechnungshof genau anguckt. Und die CO2-Vorschriften, die sollen auch nochmal überarbeitet werden, allerdings erst 2026.
So, dann vom Auto mal ins Gemüsebeet. Sophie, wo hast du dein Gemüse her? Also kaufst du das alles oder versuchst du auch da irgendwie selber was anzupflanzen?
Also ja, Betonung ist auf versuchen. Ich habe seit ein paar Jahren so ein Gemüsebeet und da habe ich schon sehr viel ausprobiert. Also Karotten, rote Beete, Salat, Blumenkohl, Bohnen und sowas. Und ehrlich gesagt war das meiste davon ziemliches Desaster.
Oh.
Und das bisschen, was dann irgendwie vernünftig gewachsen ist, das haben dann irgendwelche Insekten oder Vögel weggefressen. Aber immerhin, Erdbeeren waren immer super.
Das ist ja das Wichtigste, wenn Erdbeeren immer super sind, alles andere
im Vergleich. Macht mich auch happy, trotz allem.
Ja, genau. Das machen ja mittlerweile wirklich so einige Leute, also auf dem Balkon oder im Gemeinschaftsgarten, Urban Gardening, manchmal auch Urban Agriculture genannt, also wenn es dann um größere Flächen auch geht. Salat, Gemüse, vielleicht sogar Obst, nicht vom Acker irgendwo da draußen, sondern von um die Ecke sozusagen.
Ja, es hat ja auch irgendwie was, ne? Da wirfst du so eine kleine Bohne in die Erde und da wird so ein riesen Busch draus.
Irre, ne?
Und davon kannst du dann auch noch was essen. Also jetzt in meinem Fall halt nicht so viel.
Gut, theoretisch ist das eine gute Idee sozusagen. Ja. Also ein internationales Forschungsteam, das sagt jetzt allerdings, Gemüse aus der Stadt, das ist eine tolle Sache, aber auch da sollte man darauf achten, ob sich das wirklich rechnet.
Also vom Geld her oder dass man genug erntet oder was?
Nee, das Team unter anderem vom Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung Dortmund, das sagt, dabei entstehen mehr Treibhausgase als beim konventionellen Gemüseanbau. Also im Schnitt sogar deutlich mehr, nämlich bis zu 6-mal so viel.
Aha, und warum?
Das größte Problem sind die Baumaterialien, sagen die Forschenden. Also 1-2 Drittel der Treibhausgase, die kommen vom Material. Also das Material fürs Hochbeet eben oder ein Schuppen, den man anschafft für seine Geräte. Kübel, Ranghilfen, Schaufeln, Hacken und so weiter. Und das für relativ wenig Ertrag. Bei dir leider stimmt's, ja. Also in Summe kommen die großen Gemüsefelder da einfach besser weg als kleine Flächen in der Stadt. Also sogar dann, wenn man die Transportwege mit einrechnet. Das haben die Forschenden in ihrer Studie gemacht. Also die haben über 70 Urban Agriculture Projekte untersucht in den USA und Europa, auch in Deutschland im Ruhrgebiet.
Was genau ist denn da drin in Urban Agriculture? Also schließt das auch so diese eine Tomatenpflanze auf dem Balkon ein oder muss das schon ein bisschen größer sein?
Also untersucht worden sind kleine Gärten, die von einzelnen Personen bewirtschaftet werden und halt größere Flächen, also Gemeinschaftsgärten bis hin zu kleinen Betrieben in Stadtgebieten. Die eine Tomatenpflanze auf dem Balkon oder auf dem Fensterbrett, die ist jetzt nicht untersucht worden.
Okay. Ist ja jetzt nicht unbedingt das, was man gerne hören möchte, so als Hobbygärtner. So, ne, man denkt, man macht alles öko, super, ich weiß, was alles drin ist in meinem Gemüse. Und dann hat es so einen hohen CO2-Ausstoß.
Ja, aber die Forschenden, die wollen schon irgendwie gucken, dass man trotzdem noch ein gutes Gefühl hat. Also die sagen auch, Urban Gardening, das lohnt sich, die Leute sind gut drauf, die profitieren auch gesundheitlich und sozial davon, bei Gemeinschaftsgärten zum Beispiel. Das wollen die Forschenden auch unterstützen. Die sagen aber trotzdem, das kann noch besser gehen. Also man kann es noch besser hinbekommen.
Und haben Sie da auch Vorschläge zu oder haben Sie nur bisschen rumgemäkelt?
Die haben Vorschläge, direkt mehrere. Also erstens, alles möglichst lange nutzen. Also jetzt keine Schaufel kaufen, weil die alte nicht mehr so stylisch ist zum Beispiel.
Oh nein, jetzt das kann ich nämlich immer jedes Jahr die neueste Trendschaufel kaufen.
Trendschaufel 2024, nein, bitte nicht. Bei Hochbeeten oder bei Ranghilfen möglichst auch nichts Neues kaufen, sondern altes recyceln und lange instand halten. Also Bretter vom Sperrmüll zum Beispiel verwenden, den alten Schuppen möglichst reparieren und jetzt keinen neuen schicken dahinsetzen. Regenwasser nutzen, wo es möglich ist, oder auch Brauchwasser, was halt sonst weggeschüttet worden wäre, all sowas. Und nicht nur ein paar Jahre rumgärtnern, sondern möglichst auch Jahrzehnte, damit sich dieser Aufwand dann auch letztendlich lohnt.
Okay, und wenn man sich dann so richtig committet und sagt, ja, so, ja, 10 Jahre Urban Gardening, dann rechnet sich das am Ende doch vom CO2-Fußabdruck.
Ja, manchmal lohnt es sich auch jetzt schon, also je nachdem, womit du das dann vergleichst. Also bei Tomaten zum Beispiel, die schneiden auch schon mal besser ab als konventionell erzeugte Tomaten, wenn die dann mit dem Flugzeug transportiert worden sind oder wenn die aus Gewächshäusern kommen. Wenn dann bei Gärten in der Stadt auch noch darauf geachtet wird, dass richtig kompostiert wird, denn durch falsche Kompostierung kann viel Methangas entstehen. Das wäre dann also auch wichtig, das richtig zu machen. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Dann ist Urban Agriculture wirklich schon konkurrenzfähig. Also mal ganz abgesehen davon, dass es dann wirklich einfach Spaß macht.
Auch wenn nur ein paar Erdbeeren dabei rausspringen.
Immerhin.
Was geht?
Jetzt ist der Moment, in dem wir über gute Ideen sprechen oder über Vorbilder, wie man Klima und Natur schützen kann.
Und diesmal geht es ums Lesen und um die Frage, was jetzt klimafreundlicher ist, Lesen auf dem Bildschirm oder auf Papier. Klaus, wie ist das bei dir? Wo liest du Nachrichten?
Ich lese eigentlich immer auf dem Bildschirm, also Handy oder Rechner auf dem Laptop so normalerweise. Ich habe jetzt ein Abo sogar auf PDF umgestellt vor kurzem. Ich weiß allerdings noch nicht, ob ich das jetzt wirklich so mag, weil ich irgendwie, glaube ich, jetzt weniger lese in diesem PDF.
Ich mag auch die Zeitung auf Papier. Ja. Also wenn ich den ganzen Tag arbeite, gucke ich irgendwie nur auf dem Bildschirm und bin ich froh, wenn ich mal 10 Minuten einfach was lesen kann und nicht auf dem Bildschirm gucken muss. Oh. Was aber am Ende auch dazu führt, dass ich oft sehr viele Zeitungen mit mir rumschleppe im Rucksack, weil ich denke, ah ja, da habe ich doch bestimmt Zeit, dann lese ich die noch und dann habe ich natürlich keine Zeit und dann schleppe ich sie wieder nach Hause.
Das ist ein Schicksal, krass.
Ja, sorry.
Ja, also so eine gedruckte Zeitung, gut, ich kann mir vorstellen, also wenn du die in der Tasche hast, das ist schwer, ne?
Ja.
Und dann müssen Bäume gefällt werden dafür, also für das Papier und das ist auch nicht so gut und ja, das muss dann noch alles gedruckt werden und ausgeliefert, also insgesamt würde ich sagen, nicht so toll.
Das stimmt, aber so ein Bildschirm braucht ja auch Strom und die Artikel, die müssen auf das Gerät ja erstmal draufgeladen werden aus dem Netz. Und das kostet auch Energie. Also ich habe mir angeschaut, was es für Studien dazu gibt und ob Papier wirklich so viel schlechter ist. Und tatsächlich ist die Antwort, ne, nicht immer.
Dann erzähl mal wie.
Ja, also erstmal sieht es tatsächlich nicht so gut aus fürs Papier, weil das ist einfach sehr aufwendig in der Herstellung, weil die viel Energie und Wasser braucht.
Ja, und Bäume.
Ja, viele Bäume. Also für 100.000 A4-Seiten muss man 8 Bäume fällen, so ungefähr.
Krass, ja.
Aber bei uns wird tatsächlich auch ein Großteil des Papiers recycelt. Das hilft am Ende. Und das Bedrucken macht tatsächlich nicht so viel aus. Aber dann kommt noch der Transport eben dazu, zum Beispiel mit der Post. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben meinen Online-Artikel.
Und bei Online-Artikeln, gut, die müssen ja dann auf dem Server gespeichert werden und das braucht wiederum Strom und das braucht wiederum irgendwie auch Wasser für die Kühlung von diesen Servern und ja, dann muss ich das Ganze ja irgendwie auch noch runterladen auf mein Gerät.
Ja, also am meisten macht hier tatsächlich aus, worauf ich am Ende lese und wie lange ich das mache, weil eben der Bildschirm Strom frisst und das kommt so ein bisschen auf die Größe an. Also E-Reader brauchen am wenigsten Strom, dann in der Reihenfolge Handy, Tablet, Laptop, Computer, also je größer, desto mehr Strom.
Computer ist dann am schlimmsten sozusagen.
Genau. Bei E-Readern muss man dann am Ende aber stärker die Herstellung des Geräts mit reinrechnen, weil den hätte man ja normalerweise nicht sowieso zu Hause rumliegen, sondern den hat man in der Regel extra zum Lesen erst gekauft.
Okay, und wo würde ich dann am Ende landen in der Bilanz?
Ja, das kommt so ein bisschen drauf an.
Es kommt immer drauf an. Worauf kommt es an?
Ja, also ich habe mir einige Berechnungen dazu angeguckt und muss sagen, die sind alle so mittelverlässlich. Also Greenpeace hat das mal ausgerechnet und es gibt auch mehrere Studien im Auftrag der Papierindustrie. Das Ergebnis ist aber tatsächlich überall ähnlich. Also wenn du jetzt morgens beim Frühstück schnell lesen willst, was ist so los in der Welt, dann ist digital lesen klima- und umweltfreundlicher. Und da brauchen E-Reader am wenigsten Energie. Allerdings lohnt sich halt so ein E-Reader nur, wenn man den auch viel nutzt. Mhm. Wenn ich das Handy dafür nehme, am besten die Daten übers WLAN runterladen und nicht über mobile Daten.
Weil WLAN dann weniger Strom verbraucht vermutlich, oder?
Ja.
Mhm. Und wann ist dann die gedruckte Zeitung besser?
Wenn man mehr Zeit damit verbringt. Also ich habe öfter gelesen, dass die Papierzeitung ab einer halben Stunde Lesezeit besser dasteht. Aber die Berechnungen waren teilweise schon ein bisschen älter. Also würde ich eher so als ungefähre Angabe betrachten. Und je mehr Menschen auch dieselbe Zeitung lesen, desto besser sieht es auch aus für die gedruckte Zeitung.
Die Sharing Economy ist dann auch bei der Zeitung sozusagen angekommen. Okay. Und wie ist das dann bei Büchern? Ist das dann ähnlich wie bei Zeitungen auch?
Die brauchen natürlich in der Herstellung noch mehr Papier, aber man liest sie auch länger. In der Forschung gibt es allerdings fast nur Vergleiche mit E-Readern. Und da ist das gedruckte Buch klar im Vorteil, solange du nicht sehr, sehr viele Bücher liest.
Okay, also wenn ich jetzt jede Woche ein neues Buch anfange, dann wäre es besser, einen E-Reader zu haben.
Ja, genau. E-Reader haben einfach einen extrem stromsparenden Bildschirm und deswegen fällt bei denen eigentlich nur die Herstellung ins Gewicht. Und die muss man halt sozusagen Buch für Buch langsam abarbeiten.
Ablesen.
Genau. Und das lohnt sich dann erst, wenn man wirklich so ganz grob 10 Bücher pro Jahr liest und das Gerät dann auch ein paar Jahre nutzt. Mhm. Und Bücher haben tatsächlich noch einen Vorteil, den ich nicht unbedingt so auf dem Schirm hatte. Solange die bei dir im Regal stehen, sind die auch ein CO2-Speicher.
Ja, also Bücher als Mahnmal sozusagen für tote Bäume in meinem Regal. Aber gut, also das ist ja irgendwie was Positives, habe ich verstanden.
Ja, und wenn man alle Bücher der Erde zusammenrechnet, dann kommt da tatsächlich was zusammen. Und wenn man dann noch die Zeitungsstapel dazu rechnet, die
deine
bei mir zu Hause rumliegen.
Ja, genau, und in deiner Tasche.
Ja, das sind mindestens nochmal 4 Bäume extra.
Okay, das ist dein ganz privates Fazit, wie viele Bäume für dich schon gestorben sind sozusagen. Was ist denn dein Fazit für die Sendung hier? Was nimmst du mit aus der Folge?
Ja, über so das Gärtnern und den CO2-Fußabdruck, da habe ich mir noch nie so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Und das stimmt leider tatsächlich. Und das war für mich mal so eine ganz gute Erinnerung. Man kauft schon viel Kram. So, ein bisschen Dünger hier und dann hier noch irgend so ein neues Gerät und dann musst du hier noch irgendwie, weiß ich nicht, Unkraut loswerden oder so. Da kommt schon schnell so ein kleiner Schuppen voller Kram zusammen. Und eigentlich könnte man viel mehr teilen mit Nachbarn und so.
Aber deine Erdbeeren machst du schon noch weiter?
Zumindest die. Ja, die brauchen auch gar nicht so viel.
Siehste.
Ist gut.
Ja,
ja. Und
ich,
du?
Ich glaube, bei mir war es so der Weltuntergang, der bei mir hängen geblieben ist. Positiv, dass der richtige Weltuntergang wirklich noch lange hin ist. Und ja, das alles andere haben wir so zumindest ein bisschen in der Hand, dass wir es was rauszögern oder vielleicht sogar verhindern können.
Deine Minute Natur.
Jetzt lassen wir die Erdbeeren mal links liegen und wir pflücken ein paar Bananen.
Zumindest hört sich's so an auf einer Plantage in Afrika nahe des Äquators. Und ich finde schon, dass man die Hitze irgendwie hören kann.
Ein bisschen. Jetzt sagen wir aber Tschüss.
Sophie und Klaus
sind raus.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.